HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse und mit diesen Themen. Armut, Umwelt, Frieden. Bei seinem Besuch im südlichen Afrika ist Papst Franziskus bei seinen zentralen Themen. Fall abgeschlossen? Das Bistum Limburg versetzt einen missbrauchsbeschuldigten Priester in den vorzeitigen Ruhestand. Religiöse Heimatsuche. Die jüdische Gemeinde in Bremen bietet einen Kurs an für Menschen, die zum Judentum konvertieren wollen. Und ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist ja ein beliebtes Spiel in Familien und Freundeskreisen. Wunderbar, um auf langen Autofahrten die Zeit zu vertreiben. Aber in dem lustigen Spiel steckt ja durchaus eine tiefe Lebensweisheit. Wir alle sehen die Welt nämlich mit unterschiedlichen Augen. Jeder hat sein eigenes Weltbild. Und diese Weltbilder, die prägen wiederum unsere Handlung, unsere Einstellung, unsere Lebenshaltung. Die spannende Frage ist, kann man diese Weltsichten ändern? Kann man alte Weltbilder aufbrechen? Darum geht es heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Ich sehe was, was du nicht siehst, wie uns Weltbilder prägen. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Seit dem vergangenen Mittwoch ist Papst Franziskus im südlichen Afrika unterwegs. Das südostafrikanische Land Mosambik und die beiden Inselstaaten Madagaskar und Mauritius sind seine Stationen. Alle drei Länder zählen zu den 10 ärmsten Ländern der Welt. Armut, Umweltschutz und Frieden. Das sind die Themen, die bei dieser Reise eine herausragende Rolle spielen. Und damit ist der Papst bei den zentralen Themen seiner Amtszeit. In Mosambik zum Beispiel galt es, einen zerbrechlichen Friedensschluss zwischen Bürgerkriegsparteien weiter zu stabilisieren.
Überall, wo der Papst auftauchte, ist ihm Begeisterung entgegengeschlagen. Sogar dann, wenn er unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Papamobil bestieg. Auf seinen Wegen durch Maputo bejubelten ihn die Menschen und wer ihn sah, der strahlte so wie die 18-jährige Sibeli.
I'm so happy. It's fantastic. I enjoy.
Es ist fantastisch. Ich bin so froh. Ich hoffe auf Frieden. Es ist aufregend und so gut.
Exciting, amazing. So good.
Höhepunkt der Reise war ohne Zweifel die Messe, die er im Stadion von Maputo hielt. Mit einem neuen Kreuzstab zog er bei der Freiluftmesse ein, der ihm erst kurz zuvor bei einem nahegelegenen Krankenhausbesuch überreicht wurde. Mit Begeisterung empfingen ihn die gut 40.000 Menschen im Stadion, genauso wie es hunderte Jugendliche bei einem interreligiösen Treffen gemacht hatten. Bei seiner Rede im Präsidentenpalast drückte Papa Francesco, wie er auf Portugiesisch genannt wird, seine Verbundenheit und Solidarität aus für die Regionen, die vor fast einem halben Jahr von den Zyklonen getroffen wurden. Leider werde ich nicht persönlich zu euch kommen können, doch ihr sollt wissen, dass ich eure Not und euren Schmerz teile, sowie den Einsatz der katholischen Gemeinschaft bei der Bewältigung einer so gravierenden Situation begleite. Das zentrale Thema war aber das vor gut einem Monat geschlossene Friedensabkommen. Franziskus würdigte es als eine Botschaft des Friedens.
Un marco che saudamo.
Es ist ein Meilenstein, den wir in der Hoffnung begrüßen, dass er entscheidend ist. Wie viele Dinge sind seit der Unterzeichnung jenes historischen Abkommens geschehen, das den Frieden besiegelt und seine ersten Früchte gezeigt hat? Das war auch bei den jungen Menschen in Maputo zu spüren, so wie bei Dominik.
In fact, the message for Kanti was very important. Why?
Die Botschaft war für unser Land wichtig. Wir haben so viel Konflikt hier. Der Papst hat der Jugend klargemacht, wir müssen dieses Land formen. Ich bin sicher, dass wir diese Worte umsetzen werden. Im nächsten Monat wird gewählt in Mosambik. Es gibt schon jetzt Vorwürfe, die Wahl wäre manipuliert. Der Papst bleibt aber dabei. Er sagte, Frieden, Versöhnung und Hoffnung möge endgültig unter allen Mosambikanern walten. Er ermutigte alle dazu, den Frieden zu konsolidieren, in einem fortschreitenden Prozess mit jeder neuen Generation. Galden jedenfalls glaubt, das verstanden zu haben. Das ist eine Lehrstunde und jetzt haben wir sie vom obersten Priester gehört. Ich trage diese Botschaft jetzt in meinem Herzen und werde mein Leben ändern. Bei seinen Treffen mit jungen Mosambikanern hatte der Papst grundlegende Aussagen getroffen. Er forderte die jungen Leute auf, Mut zu haben, die Gemeinschaft zu stärken, bei allen Unterschieden doch an einem Strang zu ziehen und auch die Familie zu achten. Die alten Menschen sind unsere Wurzeln, das ließ er sie wiederholen. Zwei Tage in Maputo vergingen wie im Flug. Die Stimmung wird aber noch eine Weile bleiben. Diese jungen Leute waren aus Beira gekommen. Selbst als der Papst schon weg war, da sangen sie noch für ihn.
Venham comam, corem, cantem, venham todos e renovem a esperança.
Armut, Umweltschutz, Frieden. Bei seiner Reise in südliche Afrika ist Papst Franziskus ganz bei den für ihn zentralen Themen. Welche Akzente er zum Beispiel bei seiner Station im südostafrikanischen Land Mosambik setzen konnte, hat unsere Korrespondentin Jana Gent für uns beobachtet. HR Info, Himmel und Erde. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass die katholische Kirche die Ergebnisse einer bundesweiten Studie vorgelegt hat. Darin war untersucht worden, wie viele Fälle von sexueller Gewalt durch Priester es in Deutschland insgesamt gegeben hat seit den 50er Jahren und welche Strukturen den Missbrauch in der Kirche ermöglichen oder zumindest leichter machen. Wir bei HR Info haben damals ein Rechercheteam ins Leben gerufen, vor allem weil wir wissen wollten, ob und wie die Kirche ihr Versprechen umsetzt, das Thema sexueller Missbrauch durch Geistliche auch gründlich aufzuarbeiten. Im Frühjahr schon haben wir über einen Fall aus dem Bistum Limburg berichtet, der gezeigt hat, wie schwer sich die Kirche eben mit dieser Aufarbeitung tut. Es geht in diesem Fall um einen Priester, gegen den in den vergangenen 20 Jahren immer wieder Missbrauchsvorwürfe vorgebracht worden sind. Vorwürfe, die der Geistliche zum Teil sogar eingeräumt hat, die aber rechtlich nicht geahndet wurden, weil die Taten schon verjährt waren. Trotzdem hatte der Limburger Bischof Betzing im Frühjahr erklärt, er wolle den Dienst des Priesters einschränken. Vor allem sollte der Kontakt mit Kindern und Jugendlichen verhindert werden. Jetzt ist der Limburger Bischof noch einen Schritt weiter gegangen. Der betroffene Priester wird, wie wir jetzt erfahren haben, in den Ruhestand versetzt, obwohl er die Altersgrenze von 65 Jahren noch lange nicht erreicht hat. Mein Kollege Oliver Günther hat den Fall in den vergangenen Monaten intensiv begleitet. Oliver, vorzeitiger Ruhestand. Was bedeutet das eigentlich? Welche Konsequenzen hat das für den beschuldigten Priester?
Das hat für den Geistlichen vor allem die Konsequenz, dass er seinen Beruf als Priester eigentlich nicht mehr ausüben kann. Das geht noch in Einzelfällen, die muss er aber anmelden beim Bistum Limburg und die müssen dann auch jeweils individuell genehmigt werden. Das ist noch möglich, aber im Prinzip kann er beruflich nicht mehr tätig sein. Also er kann das, was ein Priester macht, zum Beispiel die Taufe abnehmen, Predigt halten, Eucharistiefeier durchführen, das kann er nicht mehr machen, zumindest nicht mehr hauptberuflich.
Nun hatte ja der Bischof erklärt, er wolle eben dafür sorgen, dass der Priester eben nicht mehr in Kontakt kommt mit Kindern und Jugendlichen. Ist das jetzt durch die Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand auch gesichert?
Das ist insofern nicht gesichert, weil das Bistum auch einräumt, dass dieser Ruhestand nur für die Tätigkeit des Geistlichen als Priester gilt. Nur darüber hat sozusagen das Bistum Limburg eine Handlungshoheit. Wenn jetzt aber der Geistliche ehrenamtlich tätig werden will, möglicherweise auch im Umgang mit Jugendlichen, dann kann ihn das Bistum nicht verneinen oder das Bistum kann ihm das nicht versagen, wenn es überhaupt mitbekommt. Das ist ja noch die andere Frage. Also von daher ist ein Kontakt zu Kindern und Jugendlichen nicht ausgeschlossen. Zumal man auch sagen muss, der Priester ist ja bis heute juristisch völlig unbescholten. Alle Ermittlungen, die mal gegen ihn eingeleitet wurden, sind ja eingestellt worden. Unter anderem, weil die Taten halt verjährt sind. Du hast es ja selber schon beschrieben. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass zum Beispiel auch ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, das man ja in vielen Organisationen vorlegen muss, wenn man ehrenamtlich tätig sein will, dass dieses erweiterte polizeiliche Führungszeugnis völlig sauber ist, sodass es da auch keine Hinweise auf diese Vorwürfe, diese Missbrauchsvorwürfe gibt. Wir haben mit dem Anwalt des Betroffenen Kontakt aufgenommen, wollten das auch klären, aber da haben wir zur Antwort bekommen, dass weder der Anwalt, vor allem aber der Betroffene dazu keine Auskunft geben will.
Mhm. Juristisch trotzdem, wir haben es schon erwähnt, kann gegen den Priester nicht weiter vorgegangen werden. Die bisher bekannt gewordenen Fälle sind verjährt. Nun ist er in den Ruhestand versetzt. Vorzeitig ist damit für das Bistum Limburg genug getan in Sachen Aufarbeitung?
Also das Bistum tut sich schon sehr schwer damit, überhaupt einen Zusammenhang zuzugeben zwischen den Missbrauchsvorwürfen und diesem vorzeitigen Ruhestand. Offiziell heißt es seitens des Bistums, dass in solchen Fällen allgemein gilt, dass es persönliche und pastorale Gründe gibt. Also man will eigentlich vermeiden, offiziell auch darzustellen, dass es da möglicherweise einen Zusammenhang gibt. Aber ich würde sagen, so nach unseren Recherchen und nach unseren Erfahrungen ist es schon deutlich, dass man versucht, mit diesem vorzeitigen Ruhestand jetzt auch ein bisschen die Gesamtsituation und die Gesamtaufregung rund um diesen Fall, die es ja seit 20 Jahren im Bistum gibt, das jetzt zu beruhigen und da mal einen Deckel drauf zu tun. Wir wissen, dass der Limburger Bischof Georg Betzing unbedingt diesen Fall in irgendeiner Form abschließen will. Und ich denke, dass diese Maßnahme des vorgezogenen Ruhestandes jetzt zumindest mal eine Maßnahme ist, die die Situation befrieden soll.
Mhm. Weil Deckel drauf könnte ja genau das Gegenteil sein von Aufarbeitung. Bei Aufarbeitung geht es ja auch immer darum zu gucken, was sind Gründe, was sind Zusammenhänge, was sind Strukturen, die das überhaupt ermöglichen.
Richtig, deshalb würde ich mich jetzt auch sehr schwer tun, diese Maßnahme jetzt tatsächlich mit dem Begriff Aufarbeitung gleichzusetzen. Ich denke, es geht jetzt in erster Linie mal um eine individuelle Maßnahme, um einen bestimmten Geistlichen und die Gerüchte, das Rumoren, auch die Unruhe auf Seiten der Opfer, der Betroffenen, die bis heute die Situation rund um den Priester auch beobachten, die auch sehr fein wahrnehmen, wie das Bistum mit der Personalie umgeht, das jetzt erstmal zu befrieden, um dann vielleicht in einem weiteren Schritt noch tiefer in eine wirkliche Aufarbeitung einzusteigen. Ich denke, Aufarbeitung in Verbindung mit der Maßnahme, das wäre tatsächlich zu wenig.
Also da müssen wir weiterhin den Blick drauf haben. Das Bistum Limburg hat einen Priester vorzeitig in den Ruhestand versetzt, gegen den seit mehr als 20 Jahren Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs vorgebracht worden sind. Was das bedeutet für die Aufarbeitung des Themas sexuelle Gewalt im Bistum Limburg, darüber sprach ich mit hr-Info-Redakteur Oliver Günther, der diesen Fall seit langem beobachtet. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wer zum Judentum konvertieren will, hat normalerweise einen recht mühsamen Weg vor sich. Denn in erster Linie wird ein Mensch durch Geburt Jude, nämlich als Kind einer jüdischen Mutter. Allerdings gibt es immer wieder Menschen, die sich nicht nur für das Judentum interessieren, sondern auch als Juden leben wollen. Für diese Menschen hat die jüdische Gemeinde in Bremen jetzt einen bundesweit einzigartigen Kurs erarbeitet. In Wochenendseminaren lernen die Teilnehmer, was es heißt, jüdisch zu leben. Und dazu kommen Interessierte aus ganz Deutschland zusammen.
Die Synagoge in Bremen. Der Rabbiner steht vorne, die Gläubigen hinter ihm. Sie beten. Die Männer mit Kippa auf dem Kopf, die Frauen dahinter, durch eine Art Schleier voneinander getrennt. Eine von ihnen ist Xenia Schulz. Die 43-Jährige ist aus Hannover angereist und nimmt an dem bundesweit einmaligen Kurs teil, den der Landesrabbiner Netanel Teitelbaum in Bremen entwickelt hat, um Menschen auf die Giur, das Konvertieren zum Judentum, vorzubereiten.
Meine Familie kommt aus Ukraine und wir haben jüdische Wurzeln, daher möchte gerne zurück.
Es war der Tod ihres Vaters, der sie dazu bewegt hat, zum Judentum zu konvertieren.
Mein Vater war ein ganzes Leben in der Wissenschaft und irgendwann kam er doch zum Gott am Ende. Ja. Und wenn man so, habe ich jetzt nachgeforscht, die Geschichte meiner Eltern, meiner Großeltern, die anscheinend umgebracht waren und verschwunden. Wir haben keine Unterlagen mehr und wir wissen nicht, man kann nur ahnen. Und natürlich, klar, ist es ja der Weg zurück.
Auch Louis Dijkster nimmt an dem Lehrgang der jüdischen Gemeinde in Bremen teil. Der 31-jährige Niederländer ist vor 2 Jahren aus beruflichen Gründen nach Bremen gezogen.
Früher war ich Teil von einer Kirche, da habe ich mir sehr lange auch nicht mehr zu Hause gefühlt. Aber ich habe das irgendwie immer noch vermisst. und ich habe das im Judentum wieder gefunden. Und natürlich, sehr viele Freunde können das irgendwie nicht so gut verstehen. Warum will man so viele Regeln folgen? Aber ich fühle mich da sehr gut dabei.
I came here to say thank you for all the satisfaction. I see you again and again. I see how do you look. I see how do you pray. I see how you come for Shabbat. And this is what we are working for. Thank you.
Für den Kurs an der jüdischen Gemeinde in Bremen kommen regelmäßig Rabbiner aus Israel. Sie kennen die, die hier zusammenkommen, persönlich, diskutieren mit ihnen, führen Einzelgespräche. Jüdische Gebräuche, die 613 Gebote, koscher Essen, Schabbat, Torah, alles, was wichtig ist im Judentum, all das lernen die Menschen hier. Nathanael Teitelbaum, Landesrabbiner der jüdischen Gemeinde im Lande Bremen, hat das Programm zur Vorbereitung auf die Konversion entwickelt.
Das Programm bildet sich von 9 Kursen insgesamt. Wir haben heute die Möglichkeit, in eine Gruppe zu lernen. Manche haben den Wunsch, weil die frei sind oder die sind weit sind oder die sind sehr beschäftigt, dann kann man das auch per Skype machen. Dann der Lehrer, das die gewählt haben, gibt uns eine monatliche Bericht, wie viel Unterricht hat er gemacht. Und dann, wenn wir sehen, dass er das mit dem Programm durch ist, dann kann er auch mit Empfehlung vor Beidin gehen.
Beidin, das ist das Gericht in Israel, das über die Konversion zum Judentum entscheidet. Bislang haben alle Kandidatinnen und Kandidaten, die mit einer Empfehlung aus Bremen kamen, die Anerkennung in Israel bekommen. Und das ist gar nicht so einfach. Es waren rund 50. Man lässt den Abend gemeinsam ausklingen, beim Essen. Koscher zu essen, das ist die größte Herausforderung für Xenia Schulz.
In Deutschland ist es sehr schwierig, Kaschrut zu halten, zum Beispiel. Das Essen, das Thema des Seminars, auch Kaschrut heute.
Die Osteopathin wird bald ihre Prüfung ablegen. Sie ist schon fast ein Jahr dabei, weiß schon sehr viel über das Judentum, kennt die Rituale und hält sich an die 613 Gebote.
Hier gibt es keine richtige Prüfung. Man wird zwar gefragt, aber es geht darum, ob man wirklich bereit ist, diese Mitzvot aufzunehmen und sie auszuführen im Leben und ob man wirklich ernst meint.
Die jüdische Gemeinde in Bremen hat einen Kurs entwickelt für Menschen, die zum Judentum konvertieren wollen, Miriam Steger berichtete.
HR Info. Himmel und Erde.
Ich sehe was, was du nicht siehst, das beliebte alte Kinderspiel. Es enthält aber durchaus ein Quäntchen Lebenswahrheit, dass nämlich jede und jeder durchaus einen unterschiedlichen Blick auf die Welt hat, dass jeder was anderes in der Welt sehen kann und oft auch sieht und dass jede daraus auch unterschiedliche Schlüsse für das Leben ziehen kann. Weltbilder prägen uns, unsere Lebenseinstellung und unsere Handlung. Die spannende Frage ist, wie wir denn zu unserer ganz eigenen Sicht auf die Welt kommen. Darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema, wie uns Weltbilder prägen. Große Bilder von der Welt liefern uns ja die Religionen und Glaubenssysteme. Vieles davon übernehmen wir, von anderem grenzen wir uns ab. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat darüber mit dem Fuldaer Theologen und Philosoph Christoph Quarch gesprochen.
Herr Quarch, versuchen wir es mal ganz elementar. Was sieht ein religiöser Mensch, wenn er auf die Welt und sein Leben schaut, das ein nicht religiöser Mensch nicht sieht?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich natürlich auch immer nur sagen kann, was ich zu sehen vermag und mich nicht in den Kopf eines anderen Menschen hineinzudenken vermag. Ich glaube, der Punkt ist folgender. Ein Mensch, der über Religion verfügt, der verfügt über das, was der Name Religion sagt, nämlich Rückbindung, von dem lateinischen religere, sich zurückbinden. Er ist rückgebunden an ein geistiges Koordinatensystem, das ihn in die Lage versetzt, die Dinge, die ihm begegnen, vielleicht anders zu verorten, ihnen eine tiefere Perspektive abzugewinnen, als das bei Menschen ist, die eben über diese Rückbindung an etwas Größeres und Umfassenderes nicht verfügen.
Das bedeutet ja auch, dass der Mensch sich ein bisschen selbst relativiert, kann man das so sagen?
Ja, unbedingt. Das ist das, was ich in meiner etwas vorsichtigen Sprache eben als die Rückbindung an das Große und Ganze beschreibe. Wenn Sie an das Große und Ganze rückgebunden sind, dann dreht sich eben die Welt nicht alleine um sich, sondern Sie sind sich immer darüber im Klaren, dass es eine größere Weltordnung gibt, etwas Umfassenderes, dem Sie in gewisser Hinsicht auch verpflichtet sind oder von dem aus ein Anspruch an Sie ergeht. Ja, das kann alles Mögliche sein. Das muss jetzt nicht irgendwie ein Gebot sein, eher nicht, sondern Sie fühlen sich von der Welt gemeint. Die Welt hat Ihnen etwas zu sagen und Sie wiederum sehen sich dann in der Verantwortung, diesem Anspruch zu genügen durch ihr Tun und durch ihr Handeln. Aber sie sind an einer Konversation mit der Welt. Und das ist eben der Mensch, dem diese Reliquio, diese Anbindung fehlt, nicht hat. Der stellt Ansprüche an die Welt und erwartet, dass die Welt seinen Ansprüchen genügt. Aber er ist nicht im Gespräch mit der Welt.
Jetzt geben wir dann mal ein ganz einfaches Beispiel dafür. Zwei Menschen betrachten an einem Morgen einen Sonnenaufgang. Der eine ist ein religiöser Mensch, der andere ist ein nicht religiöser Mensch. Der ist genauso berührt wie der religiöse Mensch, weil er einfach auch Schönheit erlebt in diesem Augenblick. Aber trotzdem, was sieht der religiöse Mensch mehr oder anders?
Wenn die beide wirklich berührt sind in der Tiefe ihrer Seele, dann sind sie beide religiös, ganz ungeachtet der Frage, ob der eine sich zu einer Religion bekennt und der andere nicht. Nur ihre Religiosität ist vielleicht anderer Art. Der eine wird sagen, hier ist ein Sonnenaufgang, der, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin total sprachlos, der trifft mich in der Tiefe meines Herzens. Das ist auch ein religiöser Akt, wenngleich der andere vielleicht seine Religion konkreter lebt, indem er sagt, was für ein wunderbarer neuer Tag, den der Herr im Himmel mir geschenkt hat. Beides sind religiöse Akte. Nicht religiös wäre es zu sagen, heute Morgen klarer Tag, dann kann ich heute Abend grillen. Super.
Der hohe Himmel und die irdischen Dinge. Wie Religionen und Glaubenssysteme unser Weltbild prägen, darüber sprach mein Kollege Klaus Hofmeister mit Christoph Quarch. Der ist Theologe und Philosoph und lebt in Fulda. Ich sehe was, was du nicht siehst, wie Weltbilder uns prägen. Das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Diesen Satz, ich sehe was, was du nicht siehst, den kann Alexander Gerst mit Fug und Recht sagen, unser Mann im All. Er hat bei 2 Missionen auf der ISS 2011 und 2018 insgesamt 362 Tage im All verbracht. Und er hat über die sozialen Medien geteilt, was er da gesehen hat und vor allem, was das für ihn bedeutet hat. Täglich hat er die sogenannte Cupola in der ISS aufgesucht, die gläserne Aussichtskuppel, und hat dort auf unseren Planeten heruntergeschaut. Ein Weltblick, der ihn begeistert hat, ihn aber auch nachdenklich gemacht hat.
Wir sind über Afrika entlang geflogen und haben unter uns ein riesiges Gewitterband gesehen, wo man tausende Blitze sehen konnte. Mindestens 20, 30 Blitze zu jeder Zeitpunkt gleichzeitig. Das war so sagenhaft. Und solche Momente, die bleiben in Erinnerung. Die faszinieren einen immer, immer wieder. Und die zeigen aber auch, wie zerbrechlich dieser Planet ist, wie sehr man auf ihn aufpassen muss und wie sehr begrenzt doch alles ist. Wir sehen Regenwälder, die gerodet werden. Das ist noch mehr geworden als beim letzten Flug. Also man sieht da tatsächlich Unterschiede. Man sieht viele Gletscher, die seitdem kleiner geworden sind. Man sieht Seen, die noch mehr ausgetrocknet sind von hier oben. Das ist erschreckend, dass man so vieles dann doch sehen kann.
Der Blick auf die Welt aus dem All hat Alexander Gerst begeistert und zugleich besorgt. Und dieser Blick auf die Welt hat den Astronauten Alexander Gerst auch zu einem entschiedenen Umweltaktivisten gemacht. Ich sehe was, was du nicht siehst, wie Weltbilder uns prägen. Das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Ich mache mir die Welt, witte, witte, wie sie mir gefällt, auch so ein bekannter Satz aus Kindertagen. Astrid Lindgrens Heldin Pippi Langstrumpf lässt sich von fremden Weltbildern nicht beeindrucken. Sie macht sich ihre Welt ganz nach ihren eigenen Vorstellungen. Und da kann dann auch 2 mal 3 gleich 4 ergeben. Von dieser Pippi Langstrumpf können wir was lernen. Davon ist Christine Weiner überzeugt. Sie ist Coach und Buchautorin und sie spricht vom Pippi-Lotta-Prinzip. Ich habe sie kürzlich gefragt, was steckt denn hinter diesem Pippi-Lotta-Prinzip?
Also meine Kollegin und ich, wir haben damals den Gedanken aufgefasst, dass so viele Menschen sich an Pippi Langstrumpf orientieren, weil die eine Art von Selbstbewusstsein hat, Authentizität, für sich stehen, aber auch mit anderen sein, die diese Menschen in ihrem Leben etwas vermissen und wieder reinholen wollen.
Das heißt, Frau Weiner, da gibt es womöglich Weltbilder, die uns einengen, dass wir eher so in einem fremden Korsett leben?
Es wird uns dann vielleicht bewusst, denn nicht umsonst ist es so, dass an Fasching oder Fasenacht viele Menschen sich als Pippi Langstrumpf verkleiden, um mal so ungestüm nach dem eigenen Willen, nach der eigenen Welt zu leben. Und bei diesem Buch von Astrid Lindgren gibt es ja auch noch Thomas und Annika. Und soweit ich weiß, gibt es keine Thomas und Annika-Kostüme zum Beispiel.
Für viele ist ja Pippi Langstrumpf die Heldin aus Kindertagen. Aber Frau Weiner, Sie sagen, gerade die Erwachsenen, die 40- bis 50-Jährigen, die können von Pippi Langstrumpf lernen und sich inspirieren lassen. Warum?
Nun, der Gedanke kommt da wieder. Also als junge Menschen, so mit 20, 25, gehen wir los und erobern uns die Welt und versuchen sie uns auch in der Karriere so zu machen, wie sie uns gefällt. Und dann gibt es eben auf einmal so mit 40, 45 den Moment, wo wir innehalten, merken, dass die Welt sich ein kleines bisschen verkleinert hat. Unser Blick hat sich so ein bisschen vertunnelt, würde ich mal sagen. Wir sind eingepfercht in Bedingungen von Kindern, die groß werden. Wir sind Großeltern oder wir haben die eigenen Eltern zu pflegen. Und jetzt kommen so die alten Erinnerungen zurück. Dieses, da war doch mal was. Ich bin doch wer. Ich bin doch in dieser Welt angetreten für etwas. Und der Wunsch, ja, diese Pipilotta, diese Energie wieder zu leben im eigenen Leben. Das heißt, es gilt innezuhalten, anzuhalten und sich zu fragen, ja, wie soll denn eigentlich die Welt aussehen, die ich mir gestalten will?
Und dann gibt es da also diese Pipilotta-Energie, die sie uns raten, wieder anzuzapfen. Welche inneren Hindernisse muss ich denn dafür vor allem abbauen?
Der erste Moment, also das ist so meine Erfahrung, weil ich arbeite da ja auch mit Gruppen, ist es, sich die Zeit zu nehmen. Und da ist es eigentlich auch ganz gut, wieder zurückzugehen zu den Kindertagen, weil da haben wir Wünsche gehabt an unser Leben. Mhm. Und diese Wünsche, die sind nicht kindlich, sondern da steckt ganz viel drin von unserem eigenen Sein, von dem, was wir können, eine Idee von uns. Und die ist durchaus nochmal realisierbar.
Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Die Mannheimer Coach und Buchautorin Christine Weiner will Mut machen, dass wir uns ein eigenes Weltbild entwerfen und unser Handeln davon leiten lassen. Zwei Bücher hat sie dazu geschrieben. Das Pipilotta-Prinzip heißt das eine und das andere das Pipilotta-Projekt mit dem Untertitel Ich weiß, was ich will und ich werde es mir holen. Christine Weiner zusammen mit Carola Kupfer. Ich sehe was, was du nicht siehst, wie Weltbilder uns prägen. Das war unser Sonntagsthema heute. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die gibt's auch als Podcast bei hrinforadio.de natürlich und bei iTunes. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.